dass er von einem lieben Freund enttäuscht wurde. Hat jeder von uns schon einmal erfahren. Vielleicht war das etwas, wo man sagen würde, ja, ist nicht so schlimm. Man hat sich verabredet und der Freund kam nicht. Aber es gibt auch Dinge im Leben, die sind sehr ernst und Menschen setzen ihr bestes Wissen und Vermögen rein, ein Versprechen zu geben, das sie richtig ernst nehmen. Ein Versprechen, das sie mit Leben füllen wollen und sie meinen es aufrichtig, ernst und versprechen sich etwas und werden dann doch enttäuscht. Ich möchte nur ein Beispiel geben, wie unsere Realität, unsere Wirklichkeit davon geprägt ist, dass Menschen ihre Versprechen nicht einhalten. Ein Beispiel aus unserem Land. Hier in Deutschland schließen jedes Jahr etwa 400.000 Menschen die Ehe, also 800.000, 400.000 Ehen werden geschlossen. 800.000 Menschen nehmen sich für diesen Tag und für ihr Leben vor, ja, ich verspreche mich, meinem Ehepartner treu zu sein, bis dass der Tod uns scheidet. Und dann werden jedes Jahr 160.000 Ehen geschieden. 160.000 Versprechen nicht eingehalten, gebrochen. Enttäuschung. Wie viel Vertrauen hat man ineinander gesetzt? Wie tief wird dieses Vertrauen missbraucht, verletzt und zerbricht? Und angesichts dieser Tatsachen, dass wir in einer Welt leben, die so von Vertrauensbruch geprägt ist, von Misstrauen, da fragt man sich, wie es denn überhaupt möglich ist, irgendjemandem zu vertrauen. Wie kann ich wissen, dass der andere sein Versprechen auch einhalten wird? Und so gibt es auch nicht wenige Gläubige, die dann immer wieder in Zweifel geraten. Wird Gott wirklich das halten, was er versprochen hat? Und das wird dann oft noch dadurch verstärkt, dass wir vielleicht so uns umsehen und sagen, ja, ich kann Gott gar nicht sehen. Und kann dieser unsichtbare Gott, den ich nicht sehen kann, tatsächlich das halten, was er versprochen hat? Und dann kommt noch ganz erschwerend hinzu, dass wir nicht nur Gott nicht sehen können, sondern dass wir auch ganz viel von dem nicht sehen, was er uns verheißen hat. Diese entscheidende, diese große Verheißung Gottes. Ich habe dich erlöst. Du bist nun herausgerufen, als Sünder ein Leben in Heiligkeit zu führen, im Kampf gegen die Sünde zu bestehen. Ja, ich erlebe es oft anders. Nicht selten gibt es Niederlagen im Kampf gegen die Sünde. Und ich sehe mich in meiner Schwachheit. Und ich sehe diese kleine Herde, diese doch, wenn ich mich aufs Ganze umsehe, eher unbedeutende Gemeinde. Gott wirklich halten, was er verspricht? Diese Zweifel plagten die Gläubigen zu allen Zeiten. Auch die Gläubigen, an die der Hebräerbrief gerichtet ist, sie hatten mit Sicherheit mit solchen Zweifeln zu kämpfen. Und diesen Zweifelnden hält der Schreiber dieses Briefes in dicken Großbuchstaben entgegen: Gott hält, was er verspricht. Gott hält, was er verspricht. Wir lesen heute die Verse 13 bis 20 im 6. Kapitel des Hebräerbriefs. Gott hält, was er verspricht. Du kannst es sicher wissen. Hören wir auf Gottes Wort hier. Hebräer Kapitel 6, die Verse 13 bis 20. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung, das ist ein altes Wort für Versprechen, als er ihm diese Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte oder geduldig wartete, die Verheißung. Den Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende alles Widerspruchs. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese, also die Hoffnung, haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innerste des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hohe Priester in Ewigkeit geworden ist. Gott hält, was er verspricht. Er hat es getan in der Vergangenheit, er tut es jetzt und er wird es in Zukunft tun. Und das sind die drei Punkte, die wir hier in diesem Text so wunderbar sehen. Als erstes, Gott hielt sein Versprechen. Gott hielt sein Versprechen in der Vergangenheit. Gott hält, was er verspricht. Und ein ganz wichtiger Grund dafür, dass wir das wissen können, liegt in der Vergangenheit. Wir gucken in die Geschichte von Gottes Volk. Und hier nehmen wir ein Beispiel heraus, greift der Schreiber hier ein Beispiel heraus, ein großes Beispiel, wie Gott wahrhaftig sein Versprechen hielt. Abraham soll uns hier zum Beispiel sein, die Verse 13 bis 15. Und guckt immer wieder mit in eure Bibel hinein, dann seht ihr das. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Gott selbst hat Abraham eine Verheißung gegeben. Er hat ihm etwas versprochen. Das wird hier etwas verkürzt zitiert. In Vers 14, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen, sehr werde ich dich mehren. Und Gott spricht Abraham diese Verheißung in einem Augenblick zu, als er gerade bereit ist, seinen Sohn der Verheißung, Isaak, auf dem Berg Moria zu opfern. Und in diese Situation hinein spricht Gott zu Abraham. Und im Original klingt das so, wenn ihr das nachlesen wollt, in 1. Mose 22, müsst nicht alle Stellen heute aufschlagen, wer sich aufschreibt. 1. Mose 22, Vers 15 bis 18. Der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Gott verheißt dem Abraham einen Segen. Ich werde dich segnen. Du wirst sehr zahlreich werden. Du wirst ein großes Volk werden. Und in deinem Namen werden sich alle Nationen segnen. Du sollst viele Nachkommen haben. Nun, das Versprechen war gar nicht mal neu im Leben Abrahams. Eigentlich, wer die Geschichte Abrahams kennt, zieht sich dieses Versprechen Gottes durch das Leben Abrahams wie ein roter Faden. Noch lange, bevor er Isaak, den Sohn der Verheißung, empfangen hatte und mit diesem hinging, auf das Wort Gottes hin, zu dem Berg Moria, wo er ihn opfern sollte, schon lange vorher hatte er diese Verheißung Gottes empfangen. 1. Mose Kapitel 12, Vers 2. Abraham ist gerade 75 Jahre alt, empfängt er diese Verheißung Gottes. Ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und dann etwas später in Kapitel 13, Vers 16. Ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommenschaft gezählt werden. Kapitel 15, Vers 5. Und er führte ihn hinaus und blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, denn wenn du sie zählen kannst. Und so sprach er zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Kapitel 17, Vers 2. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Und als dann Abraham tatsächlich 100 Jahre alt ist, bekommt er und Sarah sie gemeinsam ihren Sohn Isaak, diesen Sohn der Verheißung. 25 Jahre lang hatte Gott immer wieder Abraham diese Verheißung gegeben. Immer wieder ihn daran erinnert, ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich sehr mehren. Du sollst ein großes Volk werden. 25 Jahre lang hat es gedauert, bis dann tatsächlich Isaak geboren wurde. Abraham musste geduldig warten, bis ihm dieser Sohn der Verheißung geschenkt wurde. Und gerade Isaak war die erste Erfüllung dieser Verheißung, die Abraham empfangen hatte. Diese Verheißung, dass er ein großes Volk werden sollte. Ein Volk des Segens für alle Nationen. Und das lesen wir auch später im Hebräerbrief in Kapitel 11, Vers 17 bis 18. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über dem gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Und so war Isaak dieser erste Anfang der Erfüllung. Du sollst ein großes Volk werden, hier, dein Sohn. In diesem Sohn sollst du ein großes Volk werden. Einer. Und Abraham hatte geduldig gewartet, dass Gott diese Verheißung erfüllt, dass er sie weiter erfüllt. Und nun, nachdem er eben Isaak doch nicht opfern musste, erhält er erneut diese große Verheißung, dieses große Versprechen Gottes, wie es hier in Vers 14 heißt, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und ich werde dich mehren. Was tut Abraham nun? Wie reagiert er auf diese Verheißung Gottes, dieses erneute Versprechen, ich will dich reichlich segnen, ich will dich vermehren, ich will dich zu einem großen Volk machen? Das heißt hier in Vers 15, so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. So erlangte er, indem er ausharrte, indem er geduldig wartete, die Verheißung. Das hat Abraham getan. Er hat ausgeharrt, er hat geduldig gewartet, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Und nach der Chronologie der Genesis, des ersten Buches Mose, fand die Geburt der beiden Enkel Abrahams, Jakob und Esau, 15 Jahre vor seinem Tod statt. Das könnt ihr dort nachrechnen, wenn ihr Kapitel 21, Vers 5 und 25, Vers 7 und Vers 26 miteinander vergleicht. 15 Jahre vor seinem Tod darf Abraham noch den Jakob kennenlernen, seinen Enkel, in dem diese Segenslinie weitergetragen wurde. Wir haben das heute besungen, wir haben das auch in dem 105. Psalm gelesen und ihr kennt das. Das sind diese drei großen Erzväter, Abraham, Isaak und Jakob. Gläubig harrte Abraham aus. Er hatte diese sichere Verheißung Gottes. Wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Bis zu seinem Tod hat Abraham zwei Männer gesehen, die diese Verheißung Gottes erfüllt haben. Zwei Männer haben das Licht der Welt erblickt, die Hoffnungsträger der Verheißung sind. Isaak, Abrahams Sohn, und Jakob, Abrahams Enkel. Ist das nicht etwas dürftig? Diese Verheißung, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand des Meeres, so sehr will ich dich vermehren. Ein Sohn der Verheißung, ein Enkel der Verheißung. Mehr hatte Abraham nie gesehen davon. Hatte Gott nicht davon gesprochen, dass er Abraham zu einer großen Nation wie den Staub der Erde, wie die Sterne am Himmel machen will? Hatte Gott nicht gesagt, ich will dich sehr mehren und deine Nachkommen überaus zahlreich machen? Oder wie es eben hier zitiert wird, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Nun, Abraham genügte dies. Er sah in Isaak, wie Gott seine Verheißung erfüllt. Und gerade in diesem Moment, in dem er ihn auf Moria ein zweites Mal zurückerhält, sieht er darin, wie Gott sein Versprechen hält. Und guckt hier in Vers 15. Es heißt tatsächlich, so erlangte er die Verheißung. Er hat darin gesehen, ja, Gott macht sein Versprechen wahr. Indem er geduldig wartete, indem er ausharrte. Abraham empfing in Isaak die Verheißung Gottes. Hier ist er, der verheißene Sohn. Und geduldig wartete er im Glauben und er harrte aus, bis Gott völlig erfüllen würde, was er versprochen hat. Abraham hat nicht viel davon gesehen. Er sah Isaak, er sah Jakob. Die Leser des Hebräerbriefs, die kannten die Geschichte und die wussten, was draus wurde. Wir haben auch heute in der Schriftlesung wieder ein Stück gelesen aus dieser Zeit, als dann Israel auf dem Weg war, nach Ägypten zu kommen. Wir hatten am Ende in diesem letzten Vers, den wir aus Psalm 105 gelesen haben, gehört, ja, Gott hat sein Volk zu einem großen Volk gemacht, dort in Ägypten. Und das Volk Israel kam tatsächlich aus Abraham hervor. Dieses Volk Gottes, das Gott erwählt hatte als sein Volk. Und die Schreiber des Hebräerbriefs wussten das. Und es sollte für sie eine Ermutigung sein. Gott hielt sein Versprechen gegenüber Abraham und Abraham wartete geduldig drauf. Er harrte aus, denn Gott hält, was er versprochen hat. Gott hatte Abraham noch nicht die volle Erfüllung dieses Versprechens gezeigt, aber den wichtigsten Anfang, Isaak und Jakob, die Söhne der Verheißung. Und die Hebräerbriefempfänger, die wussten, dass Gott diese Verheißung tatsächlich erfüllt hat. Israel war aus ihnen hervorgegangen. Und nicht nur das, sie sind auch die Vorväter Jesu Christi. Und in ihm sollte diese Verheißung an Abraham seine volle Erfüllung haben. Und wir finden das in dem Stammbaum Jesu, wird es immer wieder auch erwähnt. Abraham, Isaak, Jakob. Es sind Jesu Vorfahren. Und Jesus sollte diese volle Verheißung erfüllen, diese Verheißung, dass in ihm sich alle Nationen segnen. Und fortan wird dann Abraham auch zum Vater aller Gläubigen. Nicht nur derer, die fleischlich von ihm abstammen. So ist auch unser Vater, Abraham, unser geistlicher Vater der Gläubigen. Könnt ihr in Römerbrief Kapitel 4, Vers 12 lesen. Aber eines ist klar. Im Blick auf die Vergangenheit steht fest. Gott hielt sein Versprechen an Abraham. Er hat es vielleicht selbst nicht viel davon gesehen, aber er hat gesehen, dass Gott dieses Versprechen hält. Und viel später können wir sagen, ja, ja, Gott hat dieses Versprechen erfüllt. Gott hat Abraham nicht enttäuscht, er hat ihn zu einer großen Nation gemacht. Und die Schar der Gläubigen sind heute die Kinder Abrahams. Was für eine herrliche Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, und er hat sie erfüllt. Gott hielt sein Versprechen in der Vergangenheit. Aber wir sehen als Zweites auch, Gott hält sein Versprechen jetzt in der Gegenwart. Nicht nur in der Vergangenheit war Gott treu, früher mal bei Abraham, lange her. Nein, auch jetzt, auch heute hält Gott, was er versprochen hat. Lesen nochmal die Verse 16 bis 18. Denn Menschen schwören bei einem Größeren, und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende alles Widerspruchs. Deshalb hat Gott, da er den Erben der Verheißung, und ihr seht hier, er spricht jetzt nicht mehr nur von Abraham, sondern von den Erben der Verheißung, den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Niemand anders als Gott selbst verspricht Abraham eine große Nachkommenschaft. Hatten wir gelesen, dass Gott dem Abraham schwört, Vers 13. Als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte und sprach, reichlich werde ich dich segnen und werde dich mehren. Und dieser Eid, den Gott dem Abraham schwört, schwört er damit auch seinen Nachkommen, den Erben der Verheißung, wie es hier in Vers 17 heißt. Und das schließt dann alle wahren Nachkommen Abrahams ein, alle Gläubigen, wir heißt es hier. Dieser Eid Gottes gilt auch uns hier und heute. Gottes Versprechen gilt auch uns, jetzt. Und dann heißt es hier, Menschen schwören bei einem Größeren. Und der Eid ist ihnen zur Bestätigung, ein Ende alles Widerspruchs. Deshalb hat Gott, da er sich den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost haben. Und so gibt der Schöpfer des Himmels und der Erde, der über alles regiert und der diese Welt mit der Macht seines Wortes trägt und erhält, eine Verheißung, ein großes Versprechen an Abraham. Und es gibt keinen, der höher ist als er. Es gibt niemanden, der noch über Gott steht, der sich für ihn verbürgen könnte. Und so schwört Gott bei sich selbst, um so seinem Versprechen, seiner Verheißung einen Nachdruck zu verleihen. Er kann bei keinem anderen schwören, weil es keine höhere Instanz gibt als sich selbst. Und dann heißt es hier, ja, so ist es bei Menschen. Wenn Menschen schwören, dann schwören sie bei etwas Höherem. Und wir kennen das bis heute. Wir kennen das auch heute noch in unserer Zeit. Wenn du in einem Strafprozess bist und dort unter Eid gestellt wirst, damit du bestätigst, diese Aussage ist wahr, die ich gesagt habe, was ich gesagt habe, ist richtig, dann haben wir bis heute in unserem Strafgesetz eine Eidesformel, die das ganz deutlich betont. Ich lese euch das mal vor, was euch da erwartet, wenn ihr jemals in diese Situation geratet. Der Eid mit religiöser Beteuerung wird in der Weise geleistet, dass der Richter an den Zeugen die Worte richtet. Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Und der Zeuge spricht hierauf die Worte, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. So ist das bis heute, hier. Und das Gericht erwartet das von dir, wenn du bestätigen musst, ja, meine Aussage ist richtig. Und du wirst unter Eid gestellt. Du berufst dich auf Gott, den Allmächtigen und Allwissenden Gott, weil er höher steht. Und damit ist Ende. Damit ist klar, was der gesagt hat, ist richtig. Und wehe dem, der einen Meineid schwört. Und wenn Menschen in dieser Welt aufgefordert werden, zu schwören, einen Eid zu leisten, dann berufen wir uns auf eine höhere Instanz. Aber bei wem hätte Gott schwören sollen? Über ihm steht niemand. Es gab niemand, der über ihm steht. Und Gott steigt, indem er schwört, gleichsam von seiner absoluten Höhe herab, um nach Menschenweise zu sich selber aufzublicken und sich selbst zum Zeugen zu nehmen, weil es keinen anderen gibt. Aber warum tut Gott das? Warum genügt es ihm nicht, oder warum genügt es nicht, dass er sein Wort spricht, dass er seine Verheißung ausspricht, dass er sein Versprechen sagt? Wieso bekräftigt Gott dieses Versprechen durch einen Eid? War das nötig? Tut Gott das, weil er sonst vielleicht unglaubwürdig werde? Weil manchmal stimmt's, was er sagt, manchmal nicht? Nee, ganz im Gegenteil. Was Gott sagt, ist wahr. Alles, was Gott sagt, ist wahr. Wird hier auch nochmal betont, Gott kann gar nicht lügen. Gott lügt nicht. Gott lügt nie. Gottes Wort ist wahr. Wenn Gott es sagt, ist es so. Aber Gott beugt sich herab. Er tritt uns zur Seite und will uns noch einen weiteren Trost dazugeben, will uns noch ein Stück mehr ermutigen. Er beugt sich herab und gibt uns neben seinem Wort, das an sich ja schon wahr ist, weil es sein Wort ist, noch einen Eid dazu, als Mutmacher, ihn im Glauben zu vertrauen. Es wäre nicht nötig gewesen. Aber Gott tut das. Damit wir ein zweites haben. Wir haben sein Wort, sein Versprechen, seine Verheißung, die ist wahr. Gott hat sie gesprochen, nicht ein Mensch. Aber Gott setzt noch was Zweites daneben, seinen Eid, damit wir noch einen zweiten Trost haben und eine Gewissheit. Wir haben also zwei unwandelbare Dinge. Wir besitzen Gottes Wort und seinen Eid. Es ist unmöglich, dass Gott einen Meineid ablegt. Er kann nicht lügen. Sein Wort ist so unveränderlich wie sein Eid. Sein Eid ist so unwandelbar wie sein Wort. Die Verheißung ist somit gegenüber uns doppelt gesichert. Und so unmöglich es ist, dass Gott lügt, so wenig sollte für uns ein Zweifel in Frage kommen. Für den Glauben genügt einzig und allein Gottes Wort zur Ermutigung und zur Ermunterung. Des schwächsten Glaubens hat er aber dann noch seinen Eid dazugegeben. Wir haben also ein doppelt gesichertes Versprechen Gottes. Und so können wir ganz, ganz sicher sein, Gott hält sein Versprechen. Aber für was für eine Verheißung brauchen wir überhaupt diesen starken Zuspruch, diesen starken Trost? Welches Versprechen hat Gott uns überhaupt gegeben, das uns jetzt so in dieser Zeit eigentlich so besonders bedeutsam ist? Das wird hier nur ganz indirekt angesprochen. In Vers 18 am Ende heißt es, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Als wir gläubig wurden, haben wir Zuflucht ergriffen und eine Hoffnung ergriffen, die uns in Gottes Verheißung dargeboten wird. Wie können wir uns das vorstellen? Vielleicht kennt ihr das aus dem Alten Testament. Dort, wenn ein Totschläger, also jemand, der einen anderen getötet hat, ohne das zu wollen, und damit eigentlich unschuldig war, wenn der um heil davon zu kommen, musste der in eine Zufluchtsstadt laufen. Zuflucht nehmen. Wohin fliehen, wo er geschützt war. In einen Schutzraum fliehen. Und in ganz ähnlicher Weise müssen auch wir zu Gott hinfliehen und uns bei ihm bergen, zu Christus, damit er uns beschützt. Wir finden im Alten Testament noch ein anderes Beispiel, wie Menschen in den Tempel laufen und am Altar sich festhalten, als einen Ort des Schutzes, und sich festklammern, damit sie dort Asyl haben, damit sie dort nicht verfolgt werden vor der Strafe, die sie vielleicht hätte treffen müssen. Und so sind wir auch zu Christus gelaufen und haben uns an ihm festgehalten, um bei ihm Schutz zu haben vor dem Zorn Gottes, vor der Strafe, die uns hätte treffen müssen. Und so haben wir im Glauben Christus ergriffen, in dieser festen Hoffnung, wenn wir Christus haben, dann wird Gott nicht uns verurteilen, sondern er hat ja ihn schon verurteilt an unserer Stadt. Und so sind wir im Glauben an Christus gerecht vor Gott. Und im Glauben an ihn haben wir diese Hoffnung, von der hier die Rede ist. Diese Hoffnung, die nach vorne gerichtet ist, auf das ewige Leben, in der Herrlichkeit Gottes. Und das haben wir, indem wir hingeflohen sind zu Jesus und uns an ihm festgehalten haben, ergriffen, diese Hoffnung auf ewiges Heil. Im Titusbrief lesen wir davon in Kapitel 3, Vers 4 bis 7. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Wir haben das ewige Leben empfangen, diese Hoffnung auf das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit. Und dorthin sind wir geflohen. Und Gott wird dieses Versprechen halten. Wir können sicher sein, Gott hält, was er verspricht. Gott hielt sein Versprechen an Abraham in der Vergangenheit. Gott hält sein Versprechen an uns jetzt in der Gegenwart. Er hat es zweifach bestätigt, durch sein Wort und durch seinen Eid. Aber wie wird es dann in der Zukunft sein? Können wir sicher sein, dass in der Zukunft Gott auch sein Versprechen halten wird? Ja, er hat es in der Vergangenheit getan. Er tut es jetzt. Und wir können sicher sein, Gott wird sein Versprechen halten, auch in Zukunft. So wie Gott sein Versprechen in der Vergangenheit hielt, so wie er es in der Gegenwart hält, wird er auch in Zukunft halten, was er verheißen hat. Vers 19 und 20. Diese, also die Hoffnung, haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Der Schreiber wechselt hier zu einem neuen Bild. Das ist das Bild aus der Seefahrt. Und Calvin kommentiert das sehr hervorragend. Ich lese euch das mal vor. In einem prächtigen Bild wird der Glaube mit einem Anker verglichen. Das finden wir an einem Schiff. In der Tat, während unserer ganzen irdischen Wallfahrt, während des Lebens hier in dieser Welt, stehen wir nicht auf festem Boden, sondern wir treiben wie auf einem heftig bewegten Meer dahin. Unaufhörlich erregt der Feind in unserer Seele Stürme, die unser Schiff alsbald zum Sinken brächten, wenn wir nicht den Anker tief in den Grund einsenkten. Nirgends zeigt sich ein ruhiger Ort, wohin auch unsere Sinne wandern. Überall nur Wasser, bedrohliche Wogen. Wir haben keine Sicherheit in dieser Welt. Es ist wie ein Schiff, das durch den Sturm fährt oder sich im Sturm im Meer verankert hat. Aber gleich wie der Anker durch die Flut ausgeworfen und ins Dunkle und Verborgene und solange er dort hastet, das Schiff festhält und vor dem Wellengrab bewahrt, so muss unsere Hoffnung auf den unsichtbaren Gott sich heften. Nur in Gott kommt sie zur Ruhe. An keiner Kreatur darf sie hängen bleiben. Nur wenn wir den Anker bei Gott haben, haben wir diesen festen Halt, wie das Schiff, das durch raue See im Meer verankert ist. Und wie das Ankertau über alle grausigen Tiefen hinweg das Schiff mit dem Meeresgrund verbindet, so vermag die in uns lebendig gewordene göttliche Wahrheit zwischen uns und Gott ein Band zu knüpfen, das in jeder noch so dunklen Erfahrung standhält. So mit Gott verbunden mögen wir beständig von Stürmen umbraust werden. Wir sind doch außer Gefahr des Schiffbruchs, denn unser Anker ist sicher und fest. So heißt es hier. Draußen auf dem Meer kann es vorkommen, dass der Anker ausgerissen wird oder dass das Schiff sich losreißt. Aber Gott ist größer und hat mehr Kraft, uns zu beschirmen. Und größer ist die Gewissheit seines Wortes, größer die Macht der Hoffnung. Und was so unser künftiges Heil anbelangt, so ist uns Jesus Christus, unser ewiger Hohepriester, vorausgegangen. Wir haben das schon öfter gehört in diesem Brief. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Jesus Christus, haben wir in Kapitel 2, Vers 10 gelesen, führt die vielen Söhne zur Herrlichkeit. Er führt uns auf diesem Weg der Pilgerschaft durch diese Welt, durch diese Stürme dieser Welt hin in die Herrlichkeit, in den sicheren Hafen Gottes. Und in Kapitel 1, Vers 3 lesen wir von ihm, dass er sich, nachdem er die Reinigung von Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt hat. Und hier ist es davon die Rede, dass er in das Innere des Vorgangs, in dem Inneren des Vorhangs sich befindet, also in dem Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums, wo Gottes Bundeslade steht. Und so ist er selbst in seine Ruhe eingegangen, Kapitel 3, Vers 10. Jesus ist uns vorangegangen, hinein in die Herrlichkeit Gottes. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist in den Vorhang hineingegangen, in das Allerheiligste, um seinen hohen priesterlichen Dienst zu tun und uns mit Gott zu versöhnen, sodass Gott uns zum liebevollen und gnädigen Vater wird. Im Alten Testament, da durfte der hohe Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste hineingehen, am Versöhnungstag. Und uns steht nun, versöhnt durch Christus, der uns vorangegangen ist in das Allerheiligste hinein, diese Tür alle Zeit offen. Davon haben wir schon im 4. Kapitel gehört, in Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Dieser Thron der Gnade, dieser Gnadenstuhl, der sich im Allerheiligsten befindet, hinter dem Vorhang, in den Jesus hineingegangen ist, der steht uns nun offen, weil Jesus uns vorausgegangen ist dort hinein. Aber wenn wir uns ansehen, wir sind da noch nicht angekommen. Wir sind noch hier in dieser Welt. Im Gebet treten wir immer wieder auch vor Gott und treten in seine Gegenwart, um ihn anzubeten. Aber völlig dort sind wir noch nicht. Und hier stehen wir in der Reihe aller Gläubigen aller Zeiten, von denen es dann im 11. Kapitel heißt, ab Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung noch nicht erlangt, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgschaft auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Aber noch sind wir nicht im Himmel. Diese letzte Verheißung Gottes steht noch aus. Noch sind wir Pilger hier auf dieser Welt und die meisten von euch kennen das Buch von John Bunyan, wo er das auch so wunderbar beschreibt, was wir da alles erleben. Die Pilgerreise. Das erleben wir jetzt. Aber wir haben dieses Ziel, an das Jesus uns vorausgegangen ist. Den Himmel, die himmlische Herrlichkeit, das himmlische Heiligtum hinter diesem Vorhang, in den Jesus eingetreten ist, vor Gottes Gegenwart. Und dorthin haben wir unseren sicheren und festen Anker geworfen. Er befindet sich jetzt in der himmlischen Höhe bei unserem Hohepriester Jesus Christus, der dort sitzt zur Rechten Gottes, im Allerheiligsten Gottes. Unser Anker ist nicht mehr nach unten geworfen, in die Tiefen dieser vergänglichen Welt, sondern hinauf in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit beim Vater. Wir haben unseren Anker nach oben geworfen in den Himmel und dort ist er sicher und fest. Und hier dürfen auch wir gewiss sein. Ja, Gott wird seine Verheißung erfüllen. Jesus ist uns vorausgegangen. Und er wird uns zu sich holen in diese ewige Herrlichkeit. Und Jesus wird wiederkommen und einen neuen Himmel und eine neue Erde hervorbringen. Und er wird wiederkommen zum Gericht. Und so wir seine Kinder sind und diesen festen Anker bei ihm haben im Heiligtum, dürfen wir gewiss sein, dürfen wir auch eingehen in diese ewige Herrlichkeit. Auch hier dürfen wir gewiss sein. Gott hält sein Versprechen. Er hat es getan in der Vergangenheit. Er hielt es bei Abraham. Gott hält sein Versprechen, auch heute in der Gegenwart. Er hat uns eine zweifache Zusage gegeben, sein Wort und seinen Eid. Und Gott wird sein Versprechen auch in der Zukunft halten. Gott hält, was er verspricht. Das ist ein großer Trost für uns, der uns Halt im Glauben gibt. Und so ist dieser Text, meine lieben Geschwister, ein herrlicher Mutmacher für alle von uns. Wir dürfen diesen Text im Glauben ergreifen und in uns zu eigen machen. Ich denke, es gibt eine ganze Menge Dinge, die uns hier aus diesen Worten Mut machen können. Es ist ein Text, ein Wort Gottes, das uns hilft, dass wir die Gewissheit im Heil festigen. Es gibt viele Gläubige, die keine Heilsgewissheit haben oder immer wieder Zweifel haben. Bin ich wirklich errettet? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Und wenn wir uns selbst ansehen, dann gibt es ja wahrlich keinen Grund, da irgendwelche Gewissheit zu erlangen. Wie oft straucheln wir? Wie oft versagen wir im Kampf gegen die Sünde? Und ich glaube, wir können aus tiefstem Herzen in dieses Lied von Dora Rappert einstimmen. Wenn ich mich selbst betrachte, dann wird mir Angst und weh. Wenn ich auf mich sehe, gibt's keinen Grund für Gewissheit. Und in diesen Versen finden wir das Heilmittel. Schau nicht auf dich selbst, sondern schau auf Gottes Verheißung. Und schau auf den, der dir vorausgegangen ist in die himmlische Herrlichkeit. Gott hält, was er verspricht. Und Gott möchte, dass du das gewiss wissen darfst, was Gott sagt, das wird er auch tun. Hört noch einmal Vers 17. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese aber haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innerste des Vorhangs hineinreicht. Gottes Ratschluss ist unwandelbar. Gott lügt nicht. Wir haben einen sicheren und festen Anker der Seele im himmlischen Allerheiligsten. Was finden wir hier? Was für ein Trost. Und du kannst sicher sein, wenn Gott dich erwählt, wenn Gott dich berufen hat, dann wirst du auf ewig nicht verloren gehen und du darfst dir deines Heils gewiss sein. Gott hält, was er verspricht. So schön hat es unser Herr gesagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ein ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Es gibt keinen Grund zu zweifeln. Wenn du von Gott erwählt bist, wenn Gott dich berufen hat, wenn du ein Kind Gottes bist und Christus im Glauben ergriffen hast, darfst du gewiss sein. Der Herr wird dir ewiges Heil schenken. Sei gewiss, Gott hält, was er verspricht. Und dann finden wir hier auch noch etwas ganz wunderbar Trostreiches. Wir finden ja einen festen Halt im Unsichtbaren. Das klingt komisch, aber es ist so. Wenn wir uns festhalten, muss es irgendwie was Festes sein. Aber es gibt Dinge, die können wir nicht sehen. Wir können Gott nicht sehen, wir können den Himmel nicht sehen, aber es ist eine Wirklichkeit, die da ist. Und manche werfen uns Christen vor, dass wir die Menschen ja doch nur auf irgendwie die Ewigkeit vertrösten. Und da schwingt so ein bisschen der Vorwurf mit, naja, das gibt es ja am Ende vielleicht doch gar nicht. Man kann es ja nicht sehen, man kann es nicht anfassen, man kann es nicht wirklich begreifen. Und ein bisschen was Wahres ist dran. Unsere Hoffnung liegt nun mal nicht hier in diesen irdischen Dingen, sondern in der himmlischen Herrlichkeit, die uns Jesus Christus eröffnet hat, in die er uns vorausgegangen ist. Und dorthin haben wir unseren Anker geworfen, der uns sicheren und festen Halt gibt. Hier und jetzt sehen wir nicht viel davon. Eigentlich im Gegenteil. Wenn wir nur die Gemeinde Jesu anschauen, ist es doch eine sehr kleine, nach weltlichen Maßstäben sehr erbärmliche Schar von Menschen, die an den gekreuzigten Christus glauben. Paulus spricht das mal an im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel, Vers 26 und 27. Seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Guckt euch mal die Gemeinde an, guckt euch selbst an. Wir sind nicht mächtig, wir sind nicht reich, wir sind nicht groß. Wir haben in dieser Welt kein gewichtiges Wort mitzureden. Wenn wir uns so horizontal umsehen, dann sehen wir wahrlich nicht wie Sieger aus. Nach weltlichen Maßstäben haben wir nicht viel zu bieten. Ja, denkt noch einmal an Abraham. Mit was für einer Verheißung hat er gelebt? Wie viel hat er davon gesehen? Ein Sohn, ein Enkel, in dem Gott seine Verheißung erfüllt hat. Und auch wenn wir heute noch nicht sehen können, was Gott für uns bereit hat, so ist doch diese unsichtbare Wirklichkeit sicherer und fester als alles, was diese vergängliche Welt bieten kann. Diese unsichtbare Wirklichkeit des Himmels ist ewig. Diese Welt vergeht. Und so bietet uns die unsichtbare Wirklichkeit Gottes auch einen festeren und zuverlässigeren und ja ewigen Halt, einen Halt, den diese Welt niemals bieten kann. Und auch hier dürfen wir getrost sein, Gott hält, was er verspricht. Und ein drittes, was wir hier aus diesen Versen mitnehmen dürfen, ist dieses: wahrer Glaube ist geduldig. Von Abraham heißt es hier, so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Indem er geduldig wartete, erhielt er die Verheißung. Abraham war geduldig. Er harrte aus. Er wartete darauf, dass Gott seine Verheißung zu seiner Zeit erfüllen wird. 25 Jahre lang muss er auf Isaak warten. Und ich glaube, gerade in einer Zeit wie der unseren, tut es uns gut, dass wir uns das ins Bewusstsein rufen. Dass wir geduldig ausharren. Unsere Welt ist in so vielen Bereichen so schnell geworden. Und liebe Geschwister, ich fürchte, das färbt manchmal auf uns ab. Und hier sind wir in unserem Glaubensleben wahrscheinlich viel stärker gefordert als manch frühere Generation. Heute kannst du so viel gleichzeitig erleben, was früher Wochen gedauert hat, bis die Nachricht von einem zum nächsten Ort kam. Und heute bestellst du was im Internet und morgen ist es da. Wir sind es gewohnt, mehr und mehr gewohnt, wie schnell die Dinge gehen müssen. Aber Gottes Reich wächst oft langsam. Mein Glaube wächst oft auch nur langsam. Und manche berechtigte Wünsche in meinem Leben werden vielleicht auch nur sehr langsam Wirklichkeit. Dinge, wo ich schon sagen kann, ja Gott, eigentlich hast du ja verheißen, dass wir auch Sieger sein dürfen über die Sünde. Und da gibt es Bereiche, in denen lerne ich seit Jahrzehnten und andere, die habe ich noch gar nicht gemerkt, dass ich sie lernen muss. Und es dauert. Die Geduld ist eine Frucht, die Gottes Geist in uns hervorbringen möchte. Galater 5, Vers 22. Und manchmal gibt es auch Wünsche in unserem Leben, die sind ganz berechtigt. Manchmal musst du warten, weil Gott Geduld erwartet. Beharre. Vertraue auf ihn. Er wird es zur rechten Zeit gut machen. Und auch hier dürfen wir, dort wo wir berechtigte Hoffnung haben und uns getrost, geduldig darauf hoffen, dass Gott sie zu seiner Zeit auch so richtig fügen wird. Gott hält, was er verspricht. Und ein viertes, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich glaube, Gott will uns richtig Mut machen durch diesen Vers, durch diese Verse. Gott will uns ermutigen. Ja, manche lesen gerade dieses sechste Kapitel im Hebräerbrief und sind ziemlich stark entmutigt, wenn sie die ersten Verse hier lesen. Aber Gott will uns richtig ermutigen hier. Kann Gott lügen? Nee, Gott kann nicht lügen. Gott lügt auch nicht. Wenn Gott etwas sagt, dann stimmt das, das ist wahr. Aber Gott weiß, wie viel Ermutigung wir brauchen. Und er neigt sich zu uns herab und er schwört bei sich selbst, damit wir zwei Dinge haben, auf die wir uns verlassen können, sein Wort und seinen Eid. Er will uns Mut machen. Er will uns sagen, hier, zweifle nicht. Ich gebe dir noch was mit, damit du nicht zweifelst. Und ich glaube, Gott ist uns darin auch ein Vorbild, dass wir von anderen nicht so viel erwarten sollen. Sei es voneinander, sei es vielleicht von den Kindern. Da reicht es nicht, wenn du sagst, habe ich dir doch schon gesagt. Manchmal braucht es halt auch ein zweites Mal oder ein drittes. Man muss sich herabneigen und auch Mut machen. Gott tut das. Und Gott zeigt hier unglaublich viel Liebe zu der Schwachheit von uns Menschen. Es ist nicht erstaunlich, wie er sich herabneigt? Wenn es jemand gibt auf dieser Welt, für den es keinen Grund gibt, dass er schwören soll, dann Gott. Und wenn es jemand gibt auf dieser Welt, der eigentlich niemand hat, bei dem er schwören kann, dann ist es Gott, weil er ist der Höchste. Aber er tut es, damit wir einen Trost haben, weil er uns ermutigen möchte. Und dem ist es dran gelegen, dass wir gewiss sind. Gott hält, was er verspricht. Und schließlich zum Abschluss noch ein Blick auf die letzten Verse. Vers 19 und 20. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, nach der Ordnung Melchisedeks, wo er Priester in Ewigkeit geworden ist. Jesus, unser Vorläufer, unser Wegbereiter. Hast du diese Hoffnung, von der er hier redet? Bist du ein Nachfolger Jesu? Ist er dir vorausgegangen, wie es hier heißt, als Vorläufer? Oder treibst du haltlos und ziellos durch diese Welt? Hoffnungslos auf den Meeren dieser Welt, in den Stürmen? Oder folgst du Jesus auf diesem schmalen Weg in die himmlische Herrlichkeit? So deinen Anker dort fest und sicher bei ihm. Wenn du Jesus nicht als deinen Jesus kennst, wenn du nicht zu ihm geflohen bist und ihn ergriffen hast als deinen Erlöser, dann geh nicht einfach weg von hier, sondern suche ihn. Flieh hin zu ihm. Halte dich bei ihm fest zu deiner Erlösung und dann darfst du auch sicher sein, Gott hält, was er verspricht. Nochmal ein paar Verse aus dem Johannesevangelium im 6. Kapitel, wo Jesus das sagt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Was für eine Verheißung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, denn ich bin vom Himmel herabgekommen. Nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dieser aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters. Jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, wird ewiges Leben haben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Komm zu Jesus. Er ist für uns Gläubige der, der uns vorausgegangen ist, der uns vorangegangen ist, diesen Weg des Heils hin in die Herrlichkeit Gottes. Lass ihn auch deinen Heiland sein. Ergreif ihn fest als deinen Erlöser. Dann hast du sicheren Halt in diesem Leben und darfst gewiss sein, Gott hält, was er verspricht. Er wird dich auferwecken am letzten Tag und aufnehmen in seine Herrlichkeit, die ewigen Bestand hat. Was für eine herrliche Hoffnung. Was für ein ermutigender Text, den Gott uns hier gibt, damit wir ermutigt, getrost ihm nachfolgen, gewiss im Heil, fest im Glauben, mutig in der Hoffnung, die er für uns bereitet hat. Gott hält, was er verspricht.